Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Frank Meyer.
Seien Sie ganz herzlich willkommen. Wenn Sie schon mal Erfahrungen mit Online-Dating gemacht haben, dann können Sie die jetzt vergleichen mit den Erfahrungen von Oliver Pollack. Der Schauspieler und Comedian hat einen Episodenroman geschrieben über eine Liebessuche auf Tinder und überhaupt über die Liebesgier in seinem Leben. Heute erscheint ein immer wieder sehr trauriges und verzweifeltes Buch über die Liebe in Zeiten des Online-Datings. Manchmal ist es auch ein komisches, lautes, grelles Buch. Oliver Pollack hat das geschrieben. Den kennen Sie vielleicht durch seine Bücher Gegen Judenhass oder das Buch Der jüdische Patient oder auch als Schauspieler, Moderator, Comedian. Das neue Buch von Oliver Pollack ist ein Episodenroman mit dem Titel L'amour numérique und täglich grüßt die Liebesgier. Und jetzt ist er hier bei uns. Im Studio. Seien Sie ganz herzlich willkommen, Herr Pollack.
Vielen Dank für die Einladung.
Die digitale Liebe, L'amour numérique, das Buch. Sie haben Erfahrungen mit Tinder gemacht, haben Sie schon anderswo erzählt in Interviews, also mit Online-Dating. An welchem Punkt haben Sie denn gedacht, darüber würde ich gern schreiben, einen Roman schreiben?
Das hat sich alles so ergeben während dem Lockdown und zwischen den Lockdowns, so dass man, also ich war alleine und dass ich mich da einfach angemeldet habe und ich war sehr viel in Paris, habe da sehr viel gewohnt und dann gab es sehr viele Begegnungen, sowohl über Tinder arrangiert als auch so Begegnungen im realen Leben. Und irgendwann war das so, dass ich auch im Café de Flore saß und so fängt das bei mir immer an, wenn ich ein Buch schreibe, habe ich einfach das Laptop aufgeklappt und angefangen, eine Geschichte zu schreiben, die auch im Café de Flore spielt, die erste Geschichte in dem Buch. Und genau, dann, wie sagt man immer, das Thema ist zu mir gekommen. Aber ich sehe es auch gar nicht als so ein Thema-Buch, sondern das sind ja Geschichten, die ich da erzähle. Und klar habe ich mich irgendwie auf Begegnungen konzentriert und auch grundsätzlich die Frage, ob das Digitale die echte Liebe frisst und was das mit Menschen macht. Und es ist, glaube ich, auch ein Buch über die Einsamkeit und sehr viel Reflexion, was überhaupt Liebe ist und ob es die große Liebe gibt, ob die Liebe immer eine romantische sein muss oder eben auch, es kommt ja auch ein Hund in dem Buch vor, Liebe zwischen Mensch und Tier sein kann. Also genau diese ganzen Sachen frage ich mich in dem Buch.
Ihr Hund ist übrigens jetzt auch bei uns im Studio, Arthur. Mal sehen, ob er sich zwischendurch bemerkbar macht.
Ja, eigentlich nicht, aber der Teppich ist hier so schön neu kratzig. Es kann sein, dass er gleich über den Boden schubbert. Aber nicht wie andere Hunde so unordentlich mit seinem Po, sondern einfach mit dem Gesicht. Das mag er gerne.
Okay, das ist dann Arthur, wenn wir solche Geräusche hören.
Ich meine, das war jetzt auf den Hund bezogen, nicht, dass Sie hier gleich auf dem Boden mit dem Gesicht.
Ich glaube nicht,
dass es falsch rüberkam jetzt.
Vielleicht die erste Episode spielt gleich in Paris, weil Sie gerade Paris auch erwähnt haben. Das Buch hat eben auch diesen französischen Titel. Ich musste übrigens erstmal nachgucken, weil mein Schulfranzösisch das nicht mehr abdeckt, dieses heutige Französisch.
Also es klingt,
was L'amour numérique eigentlich bedeutet. Die digitale Liebe ist das, ne?
Genau, digitale Liebe oder Liebe in Zahlen. Und ich fand einfach, das war der ästhetisch schönere Titel als Liebe in Zahlen. Das hört sich fast an wie so ein Rammstein-Lied. Deswegen dachte ich, lieber was Weichlicheres. Deswegen L'amour numérique. Ich kann es auch selber gar nicht so richtig aussprechen.
Damit wir eine Vorstellung bekommen von der Art, wie Sie erzählen, ich weiß nicht, ob es möglich wäre, dass Sie die erste Paris-Geschichte in einer ganz groben Skizze vielleicht mal für uns zusammenfassen, was da passiert. Würde das gehen?
Ja, klar geht das. Also in dem Buch ist es, dass der Protagonist verabredet ist. Er hat ein Jahr lang mit einer Frau geschrieben und die sind ganz spät abends um Mitternacht vor dem Café de Flore in Saint-Germain in Paris verabredet, da auch wo Sartre, Camus schon alle geschrieben haben, gegenüber von der Brasserie Lipp, wo Hemingway wiederum schon geschrieben hat. Und sein Zug hat Verspätung und er kommt da um 1:30 nachts an. Und die Verabredung, wegen der er nach Paris gefahren ist, erscheint nicht. Und dann will er auf Tinder gehen und um ihr zu schreiben, er hatte schon geschrieben, dass er zu spät kommt und ihr, das ist ja bei Tinder so, wenn du gelöscht bist, bist du gelöscht. Und er hat keinen Namen, keine Telefonnummer, kein WhatsApp, kein Instagram, kein Twitter, kein Facebook, nichts. Sie ist einfach gelöscht. Also dieses alles, was da war, ist weg. Und dann steht er vor diesem Café nachts mit diesem Blumenstrauß in der Hand und dem Hund und dann kommt aber eine andere Frau, die noch was trinken gehen will, aber das Café hat schon zu und dann ergibt sich das so, dass die wohin will und er, der Protagonist sagt, hey, das ist da und da und der begleitet sie dann noch mit dem Hund kurz hin, um zu zeigen, wo es ist und sie fragt ihn dann, ob er mit ihr da bleiben möchte. Und der bleibt dann so fast die ganze Nacht mit ihr in diesem Café und ist dann super müde, will nach Hause, auch abgefuckt, weil diese andere Frau nicht gekommen ist. Und dann gibt es so eine Situation, er will sich verabschieden und diese Frau lässt ihn irgendwie nicht so richtig gehen, lässt ihn nicht so richtig gehen und er will schlafen und ist irritiert. Und die sind da so am Hin und Her die ganze Zeit auf der Ampel, auf dieser Kreuzung vor diesem Kirchturm Saint-Germain beim Demago. Und am Ende stellt sich halt raus, dass sie eigentlich eine Sexarbeiterin ist und er will aber eigentlich nach Hause gehen und dann stellt sich raus, dass sie wegen Corona irgendwie gerade irgendwie am Existenzminimum ist und dann entwickelt sich etwas zwischen den beiden und diese Person, also ist zwar ein Episodenroman, aber es ist eigentlich schon eine durchgängige Geschichte, ne, die taucht dann immer wieder auf und die verbringen dann diese Nacht in Paris, ja.
Ja, Abdi, vielen Dank für diese Skizze der ersten Geschichte. 20 sind es insgesamt. Und diese Berührung zwischen digitaler Liebe, Tinder und Sexarbeit, also Tausch Geld gegen Sex, zieht sich durch das ganze Buch. Das taucht immer wieder auf. Scheint eine wiederkehrende Erfahrung bei Tinder zu sein?
Naja, es gibt das immer wieder, ne, dass da auch... also was ich erlebt hatte, auch dass Frauen auf Tinder sind, du matchst mit denen, dann schreibst du so hin und her, es gibt diese Barcelona-Geschichte, eben wo der Protagonist in Barcelona ist und hat dann seinen Tinder da eingestellt, hat ein Match, schreibt hin und her, denkt, ah cool und so und dann verabreden die sich zum Abendbrot und dann schreibt die plötzlich, ja, 150 Dollar. Und er fragt, wie, wofür? Ja, wenn Essen und sie würde ihm aber auch so ein paar kinky Videos schicken und so. Und dann sagt der Protagonist, naja, wir können das anders machen. Ich kann dir so ein bisschen Hunde-Content von meinem Hund schicken und dann gibst du mir 150 Dollar. Dann löscht sie ihn dann direkt. Ne? Aber es ist schon so, dass manche Personen, Frauen, aber auch, glaube ich, Männer dort sind, um eigentlich... Leute zu ködern, damit die auf deren OnlyFans-Account kommen dann und das abonnieren dann, ne, gegen Geld. Also es gibt halt alles, ne?
Dass ihr das erzählen als Episodenroman, ganz am Ende steht ja Fin for Now, also ein französisch-englischer Titel, ein vorläufiges Ende, was ja irgendwie so heißt, es könnte immer so weitergehen mit dem Ganzen. Und heißt das, diese episodische Form eigentlich, es kann nie eine wirkliche Geschichte daraus werden. Also es kann auch keine Liebe daraus werden. Transportiert das auch das Episodische dieses Buches?
Bestimmt. Also das haben sie ganz gut erkannt. Genau. Weil manche Leute sagen, ah, da hätte man ja tiefer reingehen können in die Geschichten oder so. Aber das ist ja genau das Ding. Manchmal geht es eben nicht tiefer. Denn ist das, was man dann abbildet, genau das, was ist. Ne? Also und die Tiefe, die man sich vielleicht wünscht, die gibt es nicht. Und genau das wird dann aber in dem Buch ja eben auch reflektiert und dadurch entsteht halt manchmal auch die Traurigkeit. Dinge dürfen ja grundsätzlich auch oberflächlich oder leicht oder so sein, aber wie gesagt, wie sie schon, glaube ich, am Anfang gesagt hatten, es gibt so traurige, nachdenkliche Momente, auch viel Einsamkeit in dem Buch, aber auch gleichzeitig dann auch wieder erhellende Momente und gute Sachen, ja.
Und unter dem Ganzen liegt ja aber so ein Untergrund von Verzweiflung unter dem ganzen Buch. Das steckt ja auch mit im Titel und täglich grüßt die Liebesgier.
Verzweiflung finde ich ist schon ein hartes Wort, also so würde ich es nicht beschreiben, aber es geht schon um die Gier, und grundsätzlich, die wir auch haben, ne? Nicht nur auf Liebe bezogen, sondern wir haben oft so viel, ne, aber können es gar nicht erkennen und sind dann irgendwie, beschweren uns die ganze Zeit. Und das grundsätzliche Ding ist einfach, man verbringt so viel Zeit in der Sehnsucht, ne, und in den Wünschen, dass man denkt, oh, ich hätte gern aber so eine Freundin irgendwann und ich hätte gern das und ich hätte gern dies und das. Man ist die ganze Zeit in diesem Traum und vergisst dabei, im Hier und Jetzt zu leben und das Glück hier vielleicht zu sehen. Und manchmal sucht man vielleicht die und die Partnerin oder das und das und vielleicht ist es schon neben einem, aber man erkennt es nicht. Und das ist so ein bisschen, was mit dieser Gier auch gemeint ist, ne?
Es gibt ja auch, will ich auch nicht verschweigen, es gibt ja auch zwei sozusagen gelingende Liebesgeschichten in dem Buch. Die eine bezieht sich auf die 95-jährige Tante des Erzählers. Die besucht da immer wieder in New York und ich glaube, er telefoniert auch täglich mit ihr.
Sehr oft, ja.
Was verbindet diese beiden?
Das ist einfach eine Konstante, eine ältere Person, aber wo in dem Buch halt abgebildet wird, dass da auch eine große Liebe ist und eine bedingungslose Liebe vor allen Dingen, ne, zwischen dieser älteren Person und diesem Protagonisten. Und die andere Geschichte, die sie wahrscheinlich meinen, ist der Hund.
Der, ne? Hund, unbedingt.
Und das ist ja genau, das wird aber auch, der ja auch sehr alt ist, ne, der Hund. Und das wird auch abgebildet, diese Liebesbeziehung. Und eben wird aber auch abgebildet, dass beide sehr, sehr alt sind. Das heißt, bald sterben werden. Und der Protagonist eigentlich zwischen zwei Toten sich bewegt. Das heißt, wenn er Berlin verlässt, seinen Hund zurücklässt, hat er immer Angst, dass der stirbt. Und wenn er dann in New York ist, jedes Mal, wenn er aus der Tür geht bei der Tante, ist es so, dass er denkt, die stirbt wieder. Und das ist irgendwie was Schönes, weil er diese Liebe da erfährt. Aber gleichzeitig natürlich schwingt auch die Traurigkeit mit, ne? Und deswegen vielleicht auch die Panik oder die Gier, einen Ersatz an Liebe zu finden.
Was auch unbedingt zu dem Buch gehört, ist sehr viel Musik. Also in den Kapiteln taucht immer wieder Musik auf. Am Ende gibt es eine lange Playlist, 44 Titel, glaube ich. Welche Rolle spielt denn Musik für Sie, für das Buch?
Bei mir ist grundsätzlich im Leben alles mit Musik. Ich habe dieses Jahr schon die Pet Shop Boys gesehen, irgendwie ich habe Kiss gesehen. Auch persönlich hatte ich das wirklich Glück, Gene Simmons, Paul Stanley zu treffen. Und dann war ich auch dieses Jahr schon bei Diana Ross, beim Montreux Jazz Festival. Also Musik ist für mich alles einfach. Und so ist es eben auch, als ich in Paris war, habe ich sehr viel, auch wenn ich da zum Beispiel im Balenciaga Store war oder so, da sind immer ganz tolle Playlists. Und dann habe ich ganz viele Lieder auch shazamt und manchmal hat man so Lieder im Kopf, auch wenn man schreibt und so. Und deswegen ist zum Beispiel am Anfang, wo der Hauptprotagonist mit der Sexarbeiterin dann ins Taxi steigt und sie an der Justin Bieber Balenciaga Reklame an der Oper über die Seine fahren, da läuft dann Burt Bacharachs I'll Never Fall in Love Again, zum Beispiel. Das sind immer die Stücke, die da irgendwie immer begleiten. Aber ich finde das so ganz gut, weil dann hat man, glaube ich, auch wenn man liest, so manchmal das im Kopf, ja.
Ein Episodenroman mit Soundtrack L'amour numérique und täglich grüßt die Liebesgier von Oliver Pollack. Heute im Surkamp Verlag erschien das Buch. Vielen
genau,
Dank
heute.
Für den Besuch und vielen Dank auch an Arthur.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Die Spanierin Irene Vallejo, die hat einen sehr überraschenden Bestseller-Erfolg gelandet. Sie ist Spezialistin für alte Sprachen. Dass so einer Altphilologin ein Bucherfolg gelingt, das ist schon mal außergewöhnlich. Und dann noch mit einem Buch namens Papyrus, die Geschichte der Welt in Büchern. In Spanien sind Dutzende von Auflagen des Buches gedruckt worden. Es wurde dort mehr als 400.000 Mal verkauft und in über 30 Sprachen übersetzt, auch ins Deutsche. In 9 Tagen wird Irene Vallejo bei der Eröffnung der Frankfurter Buchmesse eine der Festreden halten. Und meine Kollegin Viktoria Eglau stellt Ihnen jetzt diese Autorin vor.
Ich treffe Irene Vallejo am eleganten Sitz ihres spanischen Verlagshauses Ciruela in Madrid. Die 43-Jährige wirkt zugleich erschöpft und enthusiastisch. Noch vor wenigen Jahren war Vallejo eine weitgehend unbekannte Autorin und Wissenschaftlerin aus der Provinzmetropole Saragossa. Doch der überwältigende Erfolg ihres Essays Papyrus, die Geschichte der Welt in Büchern, hat sie zu einem Star der spanischen Buchbranche und einer begehrten Interviewpartnerin gemacht. Irene Vallejo hat inzwischen mehrere Literaturpreise gewonnen, darunter den spanischen Nationalen Essaypreis. Dass ihr nun auch die Ehre zuteil wird, ihr Heimatland bei der Frankfurter Buchmesse als Festrednerin zu vertreten, rühre sie, sagt Vallejo, auch wegen der Bedeutung Frankfurts für die Geschichte des Buches.
El primer testimonio de una persona que habla.
Das erste Zeugnis einer Person, die davon berichtet, einen gedruckten Text in Händen gehalten zu haben, ist der Brief eines vatikanischen Gesandten. Mitte des 15. Jahrhunderts sah er die Gutenberg-Bibel bei der Frankfurter Herbstmesse. Frankfurt am Main ist also wirklich eine wichtige Station auf der Pilgerreise in die Geschichte des Buches.
Einer Pilgerreise, bei der Irene Vallejo hunderttausende Leserinnen und Leser gefolgt sind, die ihren Essay Papyrus verschlungen haben. Dass das Sachbuch einerseits ungeheuer gelehrsam, andererseits aber auch höchst unterhaltsam ist, erklärt seinen Erfolg. Papyrus spielt zum großen Teil in der Antike, als Bücher ein wertvolles, hochbegehrtes und gefährdetes Gut waren. Wie in einem fesselnden Abenteuerroman erzählt Altphilologin Vallejo von der Jagd der Pharaonen im alten Ägypten auf die Schriftrollen.
So etwas wie einen internationalen Handel mit Büchern gab es zur Zeit des großen alexandrinischen Projekts nicht. Man konnte sie in kulturhistorisch bedeutenden Städten kaufen, aber nicht im jungen Alexandria. Die Quellen berichten, dass die Könige ihre absolutistische Macht nutzten, um ihre Sammlung zu bereichern. Was sie nicht kaufen konnten, konfiszierten sie. Und wenn es nötig war, Kehlen durchzuschneiden oder Ernten zu zerstören, um an ein begehrtes Buch zu gelangen, gaben sie den Befehl dazu. Der Ruhm des Landes, sagten sie sich, sei wichtiger als die kleinen Skrupel.
In ihrem Essay, der voller überraschender historischer Details ist, schlägt Irene Vallejo immer wieder Brücken von der Geschichte des Buchs bis in die Gegenwart. In Papyrus wimmelt es nur so vor Anspielungen auf literarische Texte aus verschiedenen Jahrhunderten. Dass Spanien Irene Vallejo als seine Buchbotschafterin nach Frankfurt schickt, verwundert nicht. Sie versprüht Leidenschaft, wenn sie von diesem papierenen Objekt spricht. Schon als Kind, betont sie, habe sie beschlossen, ihr Leben den Büchern zu widmen. Die großen Klassiker sog Irene allerdings zunächst hörend in sich auf, bevor sie begann, sie zu lesen.
Mein Vater hat mir die Odyssee erzählt, immer ein Kapitel vor dem Einschlafen. Und lange Zeit dachte ich, dass mein Vater sich die Odyssee ausgedacht hatte, dass er Homer war.
Aber natürlich stand das große griechische Epos bei Vallejos Eltern im Bücherregal. Erstmals in Schriftform festgehalten wurde die Odyssee wahrscheinlich zwischen dem 8. und dem 7. Jahrhundert vor Christus. Die langen Jahrhunderte vor Gutenbergs Erfindung des Buchdrucks, in denen Bücher, wie Irene Vallejo sagt, gefährlich lebten, faszinieren die Philologin besonders.
Es gab von jedem Werk nur sehr wenige Exemplare und daher konnte ein Werk leicht ganz verloren gehen und damit eine literarische Stimme für immer verstummen. Die Epoche der handschriftlich kopierten Bücher war wirklich die abenteuerlichste und gefährlichste.
Die Entwicklung des Buches ist für Irene Vallejo eine Erfolgsgeschichte, bis heute. Und das E-Book sieht sie nicht als Gefahr für sein Überleben.
Ich glaube nicht, dass dies die schwierigste Epoche für das Buch ist. Wenn die Leute sagen, es wird immer weniger gelesen, dann frage ich, immer weniger als wann? In der Antike und im Mittelalter waren so viele Menschen von der Welt der Bücher ausgeschlossen und damit von Bildung. Noch nie hatten so viele Leute Zugang zu Büchern wie heute. Es gab noch nie so viele Bibliotheken. Ich glaube, man muss diesen Erfolg betonen, um ihn damit zu schützen.
Das sagt die Autorin Irene Vallejo. Ihr Buch, Die Geschichte der Welt in Büchern, das wurde aus dem Spanischen übersetzt von Maria Meinel und Luis Rubi. Erschienen ist es im Diogenes Verlag. Ein umfangreicher Essay von 750 Seiten. 28 Euro ist der Preis.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Die brillante Essayistin Susan Sontag, die hat auch über einen Roman des polnischen Autors Witold Gombrowicz geschrieben. Und zwar hat sie da sehr begeistert drüber geschrieben. Laut Susan Sontag ist der Gombrowicz-Roman Ferdi Dóke nämlich extravagant, brillant, verstörend, mutig, witzig, wunderbar. Und lang lebe sein sublimer Spott, hat sie sich außerdem gewünscht. Das ist ja dann offenbar ein wirklich witziges, wunderbares Buch. Das können wir jetzt in einer neuen Übersetzung lesen, was mein Kollege Jörg Plath für uns getan hat. Guten Tag.
Guten Tag.
Haben Sie den Roman denn ähnlich erlebt wie Susan Sontag, also extravagant und so weiter?
Na, mich hat erstmal beruhigt, dass diese kluge Essayistin so viele Adjektive anhäufen muss, weil sie das Richtige und das Treffende offenbar nicht findet. Das geht mir genauso. Nur fehlen mir sogar noch zwei Adjektive, nämlich zum Beispiel avantgardistisch und widerständlerisch oder widerständig. Denn das ist das Buch ja auch. Es lodet einmal die Möglichkeiten der Literatur aus und es ist ein Generalangriff auf alles, was Polen im Jahre 38, als Ferdi Dóke erscheint, liebt und schätzt und über das es sich definiert. Also Kultur und Bildung, Moderne und Adel.
1938 ist der Roman zum ersten Mal erschienen. Jetzt soll es um Reife und Unreife gehen in diesem Buch. Wie denn das?
Ja, reif ist das Polen der Bildung und der Kultur und der Kulturtanten, wie es heißt, und all dieser Lehrer, die da eben definieren, was eben das Gute, Wahre und Schöne ist. Und der 30-jährige Erzähler dieses Romans heißt Josef Kowalski. Der hat ein Buch geschrieben mit dem schrägen Titel Memoiren aus der Epoche des Reifens. Das hat er auch tatsächlich geschrieben, Gombrowicz. Und nun fürchtet Josef als Schriftsteller, dass ihm die halbherrlichen, heißt es, halbherrlichen Wein der halbgebildeten und Kulturtanten zuteil werden. Und das ist ihm ein Greuel. Und weil er glaubt, dass die reifen Menschen um ihn herum, diese Halbgebildeten, von Angriffen auf die reife Ordnung, in der sie leben, nicht verstört werden, wenn sie im Namen von reifen Idealen, also etwa einer Revolution, erfolgen, greift er zur Unreife. Also mit der Unreife will er alles aus dem Wege räumen. Die Unreife verabscheuen die Reifen ja, heißt es, weil ja sie die gerade überwunden haben. Und dann wollen sie die grünen Schnäbel und die Rotzbengel abmurksen durch Sarkasmus, Ironie und Spott. Und das schreckt ihn überhaupt nicht, Josef. Der will sich eben keine erstarrte gesellschaftliche Form auferlegen lassen. Er will eine eigene gewinnen und er will die Gesellschaft umstürzen. Er will individuell werden und er will auch nach einer eigenen künstlerischen Form für seinen Roman finden, suchen.
Jetzt würde ich gerne was fragen, wovor ich aber ein bisschen Angst habe, schon angesichts der Fülle der Adjektive, die hier schon im Spiel sind. Kann man denn irgendeine Form von Handlung skizzieren, die der Roman hat?
Naja, da er eben alles sich vornimmt, also Individualität suchen, die Gesellschaft umstürzen mit dieser Reife als archimedischem, Unreife als und archimedischem Punkt und dann eben zugleich noch so eine eigene künstlerische, sehr originelle Form für seinen Roman zu finden, ist alles ineinander verschlungen. Und da sich Josef keine Grenzen auferlegt und sowieso auch sich nicht im realistischen Raum bewegt, ist das kaum nachzuerzählen. Das stimmt. Aber es gibt drei zentrale Räume, glaube ich. Die kann man ohne Schwierigkeiten auffinden. Da bewegt man sich zuerst Schule, dann die Bürgerwohnung und dann das Land. Es taucht nämlich plötzlich vor dem 30-Jährigen ein Lehrer auf. Und plötzlich wird dann durch diesen anderen, durch den Lehrer, der 30-Jährige zum Knaben. Und der Lehrer schickt ihn in die Schule. Und da sitzt dann der ältliche Josef inmitten einer Jugend. Die ist aber nicht etwa unreif, sondern sie ist so reif, dass sie im Namen hochmögender Ideale einen Mitschüler in den Tod treibt. Und dann schiebt der Lehrer den Josef einem Ehepaar als Untermieter unter. Die haben eine Tochter mit schlanken Waden. Und die ist die Verkörperung der Moderne. Also die ist sehr attraktiv für alle eigentlich, für Schüler wie Lehrer. Aber sie reagiert nur auf eine männliche Entsprechung ihrer selbst, den Mitschüler Kopierda. Und Josef nennt die beiden sofort in einem Atemzug mit Europa, Zitat, mit Amerika, mit Hitler, mit Mussolini, Stalin, mit Arbeitslagern, Fahne, Hotel, Bahnhof. Also man sieht, die Moderne wird auch kritisiert als eben die Existenz, die da dem Totalitarismus entgegengleitet. Und dann gibt es noch eine letzte Person, um zum Landadel zu kommen. Das ist der Mitschüler Knillus. Und der sehnt sich nach einem unverbildeten Bauernburschen. Und als der ihm dann nahe gekommen ist, stehen die Verhältnisse Kopf.
Und gibt es in diesen ganzen Turbulenzen, die Sie gerade so angerissen haben, gibt es da sowas wie ein Höhepunkt oder eine Entladung?
Ja, die Entladung gibt es eigentlich dauernd, aber es gibt immer sehr schöne, große Entladungen, weil am Ende dieser drei Räume, die ich eben genannt habe, da steht nicht nur alles Kopf, sondern die Schüler und Lehrer und Bürger und Landadligen und Bauern fallen übereinander her und prügeln sich ordentlich, und zwar wie im Stummfilm. Also da lösen sich diese Reifen auch buchstäblich auf. Hände und Finger und Beine und Füße und Popos schwirren durch die Luft und sind alle einzeln. Mhm. Vor allen Dingen auch die Popos sehr gerne und die fressen. Und dann gibt es auch noch, muss ich erwähnen, zwei Erzählungen eingebettet in dieses Geschehen. Die sind wesentlich abstrakter, die haben auch noch spielerische, erzähltheoretische Vorworte, die legitimieren sie. Das ist so ein absurdes Theater, da ist auch immer der Popo.
Wichtig, offenbar.
Wichtig.
Wir reden jetzt über dieses Buch, weil es eben eine Neuübersetzung gibt von Rolf Figut. Sagen Sie uns zum Schluss noch kurz, wie ist die geraten, die Neuübersetzung?
Die ist schneller, die ist turbulenter, das ist sehr passend. Er hat sogar die Namen einpolonisiert oder eingedeutscht mit polnischen polonisierenden Hinweisen. Also aus dem Lehrer Piorkowski wird, weil das an Federfuchs erinnert, Federfuchski wird auch hinterher erklärt. Also da ist wirklich so ein großer, finde ich, und durch die Übersetzung nochmal straffer, turbulenter, postmodern, vergnüglicher Ideenroman zu entdecken. Manchmal gibt es Ermüdungen, weil Gombrowicz leider die Wiederholungen so sehr liebt. Aber sonst ist es wirklich wahnsinnig frisch und es ist slapstickartig manchmal.
Der Roman Ferdi-Doke von Witold Gombrowicz, wie gesagt, neu übersetzt aus dem Polnischen von Rolf Figut mit einem Vorwort von Susan Sontag und einem Nachwort des Übersetzers. Im Kamper Verlag ist das Buch erschienen mit 370 Seiten. 25 Euro ist der Preis. Vielen Dank an Jörg Plath.
Straßenkritik.
Hallo, mein Name ist Maria Bellach. Ich lese gerade das Buch Reinventing Organizations von Frédéric Laloux. Das lese ich deshalb, weil ich mich für neue Formen der Arbeit interessiere und mit Führungen, die in Firmen laufen, sehr unzufrieden bin und mich frage, wie das besser gehen kann. Und die Ausgabe von Frédéric Laloux, die visuelle Ausgabe, die hat den Vorteil, dass da einfach Zeichnungen dabei sind und das nicht so viele Seiten sind, sodass es auch für Menschen, die sich jetzt nicht so intensiv mit Sachbüchern auseinandersetzen wollen, sehr leicht verständlich ist und trotzdem nicht an Tiefe verliert. Und das finde ich unwahrscheinlich spannend, weil ja, was gibt es Schöneres, als wenn Arbeit uns wieder Spaß macht.
Maria Bellach liest in Pinno das Buch Reinventing Organizations, visuell ein illustrierter Leitfaden sinnstiftender Formen der Zusammenarbeit. So ist der ganze Titel, ein Buch von Frédéric Laloux, erschien im Wahlen Verlag. Der Audioverlag, der ist tief in die Hörspielarchive hinuntergestiegen und er hat da was gefunden, das ein echter Schatz sein könnte. Jedenfalls, wenn man nach den Beteiligten geht. Das ist ein Hörspiel unter anderem mit dem großen Vorleser Gerd Westphal, mit Lil Dagova, mit dem ewigen Derrick-Darsteller Horst Tappert. Sie haben in den 60er Jahren eine Hörspielfassung von Thomas Manns Buddenbrooks aufgenommen und mein Kollege Tobias Wenzel bringt uns jetzt in die Welt dieses Hörbuchs mit den Buddenbrooks.
Vater, es sollte kein heimlicher Riss durch das Gebäude laufen. Sonst klopft das Übel an die Tür.
Flausenja.
1835 in einer Stadt, die man unschwer als Lübeck erkennt. Johann Buddenbrook hat es als Getreidehändler zu Ansehen und Reichtum gebracht. Gerade hat er ein neues Haus gekauft. Die böse Vorahnung seines Sohnes Jean wischt er aber von sich. Über vier Generationen erzählt Thomas Mann in Buddenbrooks den schleichenden Verfall einer Familie. 1965 erschien der Roman als Hörspielbearbeitung. Geheiratet wird standesgemäß, zum Wohle der Firma. Deshalb soll Jeans Tochter Toni, finden Jean und seine Frau Betsy, den Antrag vom vermeintlich wohlhabenden, aber sich später als Hochstapler erweisenden, Bendix Grünlich annehmen.
Ausgerechnet Herrn Grünlich? Sieh sie den vor sich, seine goldgelben Favoris. Sein lächelndes, rosiges Gesicht mit der Warze am Nasenflügel, seine kurzen Schritte. Sie glaubt, seinen wolligen Anzug zu fühlen.
Ich wusste wohl, dass wir ruhigen Vorstellungen zugänglich sind. Haben wir vielleicht schon einen Entschluss gefasst?
Oh, bewahre! Grünlich? Nein!
Gerd Westphal als Erzähler mit zahlreichen Zwischentönen, Lil Dagova als Mutter Betsy und Gisela Pelzer als ihre Tochter Toni überzeugen in diesem insgesamt hervorragenden Sprecherensemble. Deshalb trägt dieses Hörspiel in der Regie von Wolfgang Liebeneiner auch ohne den Einsatz von Musik. In der dritten Generation wird Thomas Buddenbrook Chef der Getreidefirma. Mit großer Anstrengung versucht er nach außen souverän zu wirken. Aber bald wird klar,
dass Thomas Buddenbrook mit 42 Jahren ein ermatteter Mann ist. Dass aber die Firma Johann Buddenbrook nicht mehr das ist, was sie war, das scheint eine so gassenläufige Wahrheit.
Nee, nicht mehr das.
Dass Frau Stutz in der Glockengießergasse, die wie erinnerlich einen Handel mit alten Kleidern betreibt und darum in den besten Kreisen verkehrt, es mittags ihrem Mann erzählen kann, wenn sie ihre Specksuppe verzehren.
Geht bergab.
Das Vermögen der Buddenbrooks schrumpft durch Ansprüche von Familienmitgliedern und durch Unternehmerpech. Und Thomas' Sohn Hanno zeigt kein Interesse an der Firmenleitung, spielt lieber Klavier, ist aber niedergeschlagen.
Man sollte mich nur aufgeben. Ich wäre so dankbar dafür. Nein, es ist nichts mit mir. Ich kann nichts wollen. Ich will nicht einmal berühmt werden. Ich habe Angst davor. Genau als wäre ein Unrecht dabei. Ich möchte schlafen und nichts mehr wissen.
Hanno, Thomas Manns alter Ego, stirbt an Typhus. Als Buddenbrooks erschien, war Mann erst 25. Unfassbar, welch souveränes Gespür er schon damals für die Sprache und Sitten der bürgerlichen Gesellschaft hatte. Und wie erfrischend ironisch er sie teilweise schilderte. Das wird gerade in diesem Hörspiel deutlich. Etwa bei der Schilderung von Thomas' Bruder Christian. Der Hypochonder, großartig interpretiert von Horst Tappert, erzählt seiner Schwester Toni:
Sonderbar. Manchmal kann ich nicht schlucken. Nein, da ist nicht zu lachen. Ich finde es furchtbar ernst.
Ach.
Weißt du, es versagt alles ganz einfach. Es gehorcht dem Willen nicht, weißt du? Ja, und die Sache ist die, ich wage es nicht einmal, es ordentlich zu wollen.
Christian, mein Gott, was für dummes Zeug. Du wagst nicht schlucken zu wollen?
Das Hörspiel Buddenbrooks ist eine dieser wunderbaren Entdeckungen aus den Archiven.
Und erschienen ist dieses Hörspiel nach dem Roman von Thomas Mann mit Gerd Westphal, Lil Dagova, Horst Tappert und anderen jetzt neu im Audioverlag. 8 Stunden ist die Laufzeit. Für 12 Euro können Sie die eine MP3-CD mit dem Hörspiel kriegen.